Kapitel 40 Petrus wird aus dem Gefängnis befreit. Angeblich war Herodes zum jüdischen Glauben übergetreten und scheinbar sehr eifrig bemüht, die Zeremonien des Gesetzes fortbestehen zu lassen. Die Herrschaft Judäas lag in seiner Hand. Er war aber Untertan des römischen Kaisers Claudius. Zudem war Herodes noch Landesfürst von Galiläa. Herodes lag viel daran, die Gunst der Juden zu gewinnen. Er hoffte, sich dadurch Amt und Würde zu sichern. Aus diesem Grunde gab er ihren Wünschen nach und ließ die christliche Gemeinde verfolgen. Er begann sein Werk damit, dass er Häuser und Besitz der Gläubigen beschlagnahmen ließ. Des Weiteren ließ er die leitenden Brüder ins Gefängnis werfen. Er fahndete nach Jakobus, warf ihn ins Gefängnis und ließ ihn dort durch das Schwert eines Scharfrichters töten, wie der frühere Herodes Johannes den Täufer hatte enthaupten lassen. Als er bemerkte, dass dies den Juden gefiel, wurde er noch mutiger und ließ auch Petrus gefangen nehmen. Diese grausamen Verbrechen wurden während der Zeit des Passafestes verübt. Die Hinrichtung des Jakobus durch Herodes fand den Beifall des Volkes, obwohl einige sich darüber beklagten, dass sie heimlich vollzogen wurde. Ihrer Meinung nach hätte eine öffentliche Hinrichtung den Gläubigen und deren Anhängern mehr Angst eingejagt. Deshalb hielt Herodes Petrus in Haft und wollte die Wünsche der Juden durch eine öffentliche Hinrichtung befriedigen. Doch man hatte den Herrscher gewarnt, dass es gefährlich sei, den alten Apostel vor den Augen aller Menschen hinzurichten, die sich in Jerusalem zur Zeit des Passafestes versammelt hatten. Man befürchtete, seine ehrwürdige Erscheinung würde Mitleid und Achtung hervorrufen. Außerdem musste man noch einmal mit einer seiner machtvollen Aufrufe rechnen, die das Volk schon so oft dazu aufrüttelten, über Jesu Leben und Wesen nachzudenken. Doch trotz ihrer Spitzfindigkeiten hatten sie diesen Predigen nichts entgegenhalten können. Deshalb befürchteten die Juden, man würde bei dieser Gelegenheit seine Freilassung aus der Hand des Königs fordern. Während die Hinrichtung des Petrus unter verschiedenen Vorwänden bis nach dem Passafest verschoben wurde, hatte die christliche Gemeinde Zeit für tiefe Herzenserforschung und ernsthaftes Gebet. Inbrünstige Gebete, Tränen und Fasten vermengten sich. Sie beteten ohne Unterlass für Petrus. Ihnen war bewusst, dass Gottes Werk ihn nicht entbehren konnte, und sie einen Punkt erreicht hatten, an dem Christi Gemeinde ohne besondere Hilfe von Gott zugrunde gehen würde. Schließlich wurde der Tag für die Hinrichtung des Petrus festgelegt. Aber noch immer stiegen die Gebete der Gläubigen zum Himmel empor. Während sie mit ganzer Kraft inbrünstig zum Himmel riefen, bewachten Engel Gottes den gefangenen Apostel. Die Verlegenheit des Menschen ist Gottes Gelegenheit. Petrus lag in Ketten, die an den Handgelenken von zwei Wachsoldaten befestigt waren. Daher konnte er sich nicht bewegen, ohne dass sie es merkten. Außerdem waren die Gefängnistore fest verschlossen und wurden streng bewacht. Nach menschlichem Ermessen gab es keine Möglichkeit für eine Befreiung oder Flucht. Doch das konnte Petrus nicht erschrecken. Seit er von Christus nach seiner Verleugnung wieder in sein Amt eingesetzt worden war, hatte er unerschrocken jeder Gefahr die Stirn geboten und den gekreuzigten, auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen Erlöser mutig und kühn verkündigt. Er hielt die Zeit für gekommen, dass er um Christi willen sein Leben lassen sollte. In der Nacht vor dem Hinrichtungstag schlief Petrus wie gewöhnlich mit Ketten gebunden zwischen den beiden Soldaten. Herodes, der sich an das vorherige Entkommen des Petrus und Johannes, die damals wegen ihres Glaubens eingesperrt waren, erinnerte, hatte seine Vorsichtsmaßnahmen diesmal verdoppelt. Um ihre Wachsamkeit zu garantieren, waren die Wachsoldaten für die sichere Verwahrung des Gefangenen persönlich verantwortlich gemacht worden. In Ketten lag er in einem Felsenverlies, dessen Türen verriegelt und verschlossen waren. 16 Soldaten, die sich in regelmäßigen Abständen ablösten, bewachten ihn. 4 bewachten ihn gleichzeitig. Doch die Riegel, Schlösser und römischen Wachen, die jede menschliche Hilfe für die Gefangenen unmöglich machten, sollten Gottes Triumph bei der Befreiung des Petrus nur noch vergrößern. Herodes hatte seine Hand gegen den Allmächtigen erhoben, deshalb sollte er gedemütigt werden und in seinem Versuch, einem Diener Gottes das Leben zu nehmen, eine Niederlage erleiden. In dieser letzten Nacht vor der Hinrichtung wurde ein mächtiger Engel mit dem Befehl vom Himmel herabgesandt, um Petrus zu retten. Die schweren Tore, die den Heiligen Gottes einschlossen, öffneten sich ohne Hilfe menschlicher Hände. Und der Engel des Allerhöchsten ging durch die Tore, die sich wieder lautlos hinter ihm schlossen. Er betrat die aus Felsen gehauene Zelle, in der Petrus friedlich und voller Gottvertrauen schlief, während er an beiden Seiten an einen Wachsoldaten gekettet war. Das himmlische Licht des Engels erleuchtete das Gefängnis, doch der schlafende Apostel wachte nicht auf. Er schlief den gesunden Schlaf, welcher stärkt und erfrischt und aus einem guten Gewissen kommt. Petrus wurde erst wach, als der Engel ihn mit der Hand in die Seite stieß und zu ihm sagte:
»Steh, schnell auf!«
Er sah seine Zelle, die noch nie einen Sonnenstrahl gesehen hatte, von himmlischem Licht erleuchtet, und ein Engel in großer Herrlichkeit vor ihm stehen. Rein mechanisch gehorchte er den Worten des Engels und stellte fest, dass die Ketten von seinen Handgelenken abgefallen waren, als er sie beim Aufstehen erhob. Wieder befahl die Stimme des Engels:
»Gürte dich und zieh deine Schuhe an!«
Wieder gehorchte Petrus automatisch, heftete seinen Blick voller Verwunderung auf seinen himmlischen Besucher und glaubte, zu träumen oder eine Vision zu haben. Die bewaffneten Soldaten lagen wie aus Marmor gemeißelt teilnahmslos da, als der Engel zu ihm sprach:
»Wirf deinen Mantel um und folge mir!«
Dann schritt das himmlische Wesen zur Tür, und der sonst so gesprächige Petrus folgte ihm sprachlos vor Verwunderung. Sie stiegen über die regungslosen Wachen und erreichten das fest verschlossene und verriegelte Tor, das sich von selbst öffnete und sofort wieder schloss. Während die Wachposten innerhalb und außerhalb des Tores regungslos ihre Stellung einnahmen. Auch das zweite von innen und außen bewachte Tor öffnete sich ohne Knarren der Angeln und ohne Klappern der eisernen Riegel. Auch dieses Tor schloss sich wieder lautlos, nachdem sie hindurchgegangen waren. In gleicher Weise schritten sie durch das dritte Tor und befanden sich schließlich auf offener Straße. Kein Wort wurde gesprochen, kein Fußtritt war zu hören. Der Engel ging voran, umgeben von blendendem Licht, und der verwirrte Petrus folgte seinem Befreier und glaubte noch immer zu träumen. Auf diese Weise durchzogen sie eine Straße nach der anderen. Dann, als der Auftrag des Engels beendet war, verschwand er plötzlich. Als das himmlische Licht entschwunden war, fühlte Petrus sich von tiefer Finsternis umgeben. nachdem sich seine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, fand er sich allein in einer stillen Straße wieder. Die kühle Nachtluft strich um seine Stirn. Jetzt wurde ihm bewusst, dass er nicht geträumt hatte und dass es keine Vision war, was ihm hier widerfuhr. Er war frei und befand sich in einem ihm bekannten Stadtteil an einer Stelle, wo er schon oft gewesen war und die er morgen auf dem Weg zu seiner bevorstehenden Hinrichtung zum letzten Mal gegangen wäre. Er versuchte, sich an alle Ereignisse der letzten Minuten zu erinnern. Er entsann sich, dass er ohne Schuhe und Mantel zwischen den beiden Soldaten eingeschlafen war. Er prüfte sich selbst und stellte fest, dass er völlig angezogen und gegürtet war. Seine von den grausamen eisernen Ketten angeschwollenen Handgelenke waren jetzt frei von den Fesseln, und es wurde ihm klar, dass seine Freiheit keine Täuschung, sondern herrliche Wirklichkeit war. An diesem Morgen, an dem er sterben sollte, hatte ihn ein Engel aus dem Gefängnis und vom Tod befreit. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er:
Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete.
Sofort machte sich der Apostel auf den Weg zu dem Haus, in dem seine Brüder sich versammelt hatten, um ernsthaft für ihn zu beten. Er fand sie zu diesem Zeitpunkt in ernsthafter Fürbitte für ihn. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr:
Du bist von Sinnen!
Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie:
Es ist ein Engel!
Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach:
Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern!
Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Die Herzen der fastenden und betenden Gläubigen waren von Freude und Dankbarkeit erfüllt, denn Gott hatte ihre Gebete erhört und Petrus aus der Hand des Herodes befreit. Am Morgen versammelte sich eine große Volksmenge, um die Hinrichtung des Apostels mitzuerleben. Herodes schickte Beamte zum Gefängnis, um Petrus mit einem großen Aufgebot an Waffen und Wachsoldaten holen zu lassen. Das sollte seine Flucht verhindern, alle Nachfolger in Angst versetzen und seine eigene Macht zur Schau stellen. Der Wächter am Eingangstor des Gefängnisses stand auf seinem Posten. Die Tore waren fest verschlossen. Der Wächter im Innenbereich des Gefängnisses war ebenfalls dort, und an den Handgelenken der beiden Wachsoldaten waren die Ketten angebunden. Aber der Gefangene war verschwunden. Als der Bericht über diese Geschehnisse Herodes überbracht wurde, geriet er außer sich und beschuldigte die Gefängniswachen der Untreue. Sie wurden zum Tode verurteilt, weil sie auf ihrem Posten eingeschlafen waren. Herodes wusste jedoch, dass keine menschliche Macht Petrus befreit hatte. Dennoch war er nicht bereit, anzuerkennen, dass eine göttliche Macht sein Vorhaben vereitelt hatte. Er wollte sich nicht demütigen, sondern lehnte sich trotzig gegen Gott auf. Bald nach der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis verließ Herodes Judäa und reiste nach Caesarea, wo er verweilte. Dort veranstaltete er ein großes Fest, um Bewunderung zu erwecken und den Beifall des Volkes zu gewinnen. Vergnügungssüchtige aus allen Gegenden versammelten sich, und es wurde reichlich gefeiert und Wein getrunken. Herodes erschien in prächtigem Aufwand vor dem Volk und trug ein mit Gold und Silber besticktes Gewand, das im Sonnenschein glänzte und die Augen der Zuschauer blendete. Prunkvoll und feierlich stand er vor der Menge und hielt eine eindrucksvolle Rede. Die Erhabenheit seiner Erscheinung und die Kraft seiner gut gewählten Worte übten einen mächtigen Einfluss auf die Versammelten aus. Ihre bereits vom Festessen und vom Alkohol berauschten Sinne wurden durch Herodes pompöses Auftreten und seine Redegabe überwältigt. Hingerissen vor Begeisterung überschütteten sie ihn mit Schmeicheleien und erklärten ihn zum Gott. Denn kein sterblicher Mensch könne einen solchen Anblick bieten oder verfüge über solch bezaubernde Redekunst. Sie hätten ihn schon immer als Herrscher geachtet, doch von jetzt an wollten sie ihn als Gott anbeten. Obwohl Herodes genau wusste, dass er dieses Lob und diese Huldigung nicht verdiente, wies er die Vergötterung des Volkes nicht zurück, sondern nahm sie als ihm gebührend hin. Eitler Stolz lag auf seinem Angesicht, als der Ruf erschallte.
Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen.
Die gleichen Stimmen, die jetzt den abscheulichen Sünder verherrlichten, hatten nur wenige Jahre zuvor in rasender Wut geschrien.
Weg mit Jesus! Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
Herodes fand großen Gefallen an diesen Schmeicheleien und Huldigungen und sein Herz triumphierte. Doch plötzlich ging eine schreckliche Veränderung mit ihm vor. Sein Gesicht wurde leichenblaß und von Todesangst verzerrt. Große Schweißtropfen traten aus seinen Poren. Einen Augenblick stand er vor Schmerz und Schrecken wie versteinert da. Dann wandte er sein aschgraues und fahles Gesicht seinen entsetzten Freunden zu und schrie mit hohler, verzweifelter Stimme:
Den, der zum Gott erhoben hat, ist dem Tode verfallen!
Im Zustand der qualvollsten Angst wurde er vom Schauplatz dieser lärmenden Lustbarkeit, dem Frohsinn und Gepränge, hinweggetragen, welche er jetzt von ganzem Herzen verabscheute. Noch einen Moment vorher hatte er die Verehrung und Anbetung der Menge stolz entgegengenommen. Jetzt spürte er die Hand eines Mächtigeren. Gewissensbisse peinigten ihn. Er erinnerte sich an seinen grausamen Befehl, den unschuldigen Jakobus zu ermorden, an seine unbarmherzige Verfolgung der Nachfolger Christi und an seine Absicht, auch den Apostel Petrus hinzurichten, den Gott aus seiner Hand befreit hatte. Er erinnerte sich daran, dass er seine Wut über die Demütigung und Enttäuschung an den Gefängniswachen ausgelassen und sie gnadenlos hingerichtet hatte. Er wusste, dass Gott, der den Apostel vom Tode errettet hatte, jetzt mit ihm, dem erbarmungslosen Verfolger, abrechnete. weder für seine körperlichen Schmerzen noch für seine seelischen Qualen trat eine Erleichterung ein. Er erwartete auch keine. Herodes kannte das Gesetz Gottes, in dem es heißt:
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Ihm war bewusst, dass er das Maß seiner Bosheit mit der Annahme der göttlichen Verehrung durch das Volk vollgemacht und Gottes gerechten Zorn auf sich gezogen hatte. Derselbe Engel, der vom Himmel gekommen war, um Petrus aus der Macht des Verfolgers zu befreien, war für Herodes der Bote des göttlichen Zorns und Gerichts. Er hatte Petrus angestoßen, um ihn zu wecken, aber dies war ein anderer Schlag, der den bösen König heimsuchte. Er brachte eine tödliche Krankheit über ihn. Gott verachtete die stolze Erscheinung des Herodes, und sein Körper, den er dem Volk zur Schau gestellt hatte, wurde von Würmern gefressen, und er verfaulte bei lebendigem Leibe. Unter qualvollen körperlichen und seelischen Schmerzen starb er durch Gottes Vergeltungsgericht. Diese Offenbarung göttlicher Gerechtigkeit hatte einen großen Einfluss auf das Volk. Die Nachricht, dass Christi Apostel auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis und vom Tod befreit wurde, während sein Verfolger jedoch vom Fluch Gottes getroffen worden war, breitete sich in alle Lande aus und brachte viele Menschen zum Glauben an Christus.